Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur vierten Episode vom Off the Record Podcast. Wie immer darf ich auch heute wieder zwei wunderbare Gäste bei mir im Studio begrüßen. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen?
Yo, what's up? Ich bin Alex von den Leftovers.
Servus, ich bin Leon von den Leftovers.
Genau, es ist eh schon ein bisschen zur Gewohnheit geworden am Podcast, aber auch gleich ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Wollt ihr mal erzählen, was ihr in der Band so macht?
Safe. Ich bin Schlagzeuger und ich singe auch manchmal. Und ja, sonst schreiben wir eh alle mit. Also ja, voll. Schlagzeuger und singe auch manchmal.
Fix, ja. Und bei dir?
Voll, ich bin Gitarrist und singe auch. Und ich spiele auch Synthesizer, wenn ich muss.
Ja, ist okay. Jetzt gerade in der Stimme, bist du der Leadsänger? Habt ihr konkreter Leadsänger?
Nein, die Leadstimme ist Leonid.
Okay, fix, ja. Worüber auch gleich sprechen wollte, ist, ich habe jetzt ein bisschen die Alben angehört.
Voll, also warte nur, vielleicht noch um einzuhaken, so, ja genau, wir sind zu viert eigentlich. Leonid ja, und Anna stimmt, ja. Sind nicht da. Leonid spielt auch Gitarre und singt und es ist, wie gesagt, so Lead-Stimme und Anna singt auch und spielt Bass. Mhm. Und die sind heute nicht anwesend.
Okay, ja, safe, gut. Genau, worauf ich gleich eingehen wollte, ich habe mir die Alben ein bisschen angehört. Es ist so sehr viel Mischung aus alternativen Rock-Sounds, sehr grungy und so weiter. Wie würdet ihr euch dann selber so einteilen, wenn ihr es müsstet, sage ich mal?
So generell? Mhm. Schwierig. Ich finde, man kann es leichter von Album zu Album einteilen.
Ja,
ja. Also ursprünglich waren wir eine Grunge-Band. Mhm. Dann das Krach-Album war sehr punkig, sehr, sehr roh, sehr schnell. Müde war dann ein bisschen so ein Emo-Album. Und es kann sein, dass alles endet, ist mehr so ein Alternative-Rock-Album, würde ich sagen, eigentlich. Mhm. Also da ist sehr viel Mischmasch dabei, irgendwie sehr viele Post-Punk-Einflüsse dazugekommen und so.
Ja, voll. Ja,
ist mal so auch Indie-Rock auch viel, so 2000, also so ein bisschen so The Strokes, The Cure ist auch
drin. Ja, voll. Mhm.
Ja, geil. Ja, es ist mir eher aufgefallen, ich hab mal das allererste Projekt angehört, was ihr auf Spotify habt, nur vor dem Krach-Album, ich jetzt den Namen vergessen.
Die EP auf Englisch.
Ja, genau, die EP auf Englisch. Would be black, fuck you mom, it's not a face.
Ja, genau.
Dann war es doch Woody Face.
Voll und genau, das hat sich halt echt eigentlich ziemlich roh angehört und es würde mich generell interessieren, weil eben, du hast es gerade eben gesagt, ihr habt es damals nur auf Englisch gesungen. Was war dann damals eigentlich so der Grund, warum ihr dann gesagt habt, wir switchen jetzt auf Deutsch?
Also die EP klingt deswegen so roh, weil wir sie in 2 Tagen aufgenommen haben. Mhm. Also wir haben die 7 Songs in 2 Tagen aufgenommen, ohne Klick, Killer. Ohne irgendwas. Wir wussten auch gar nicht, wie man richtig aufnimmt.
Okay.
Wir haben einfach nur über dieses Wien-Extra-Programm, wo du für 150 Euro 2 Tage in ein Studio darfst. Das haben wir verwendet und haben dann 2 Tage 7 Songs aufgenommen, wofür manche Songs auch der Text noch nicht fertig war. Bei manchen Songs gibt es auch gar keinen Text. Leonid brabbelt nur irgendwas, was wie Englisch klingt, aber es sind eigentlich keine Wörter.
Okay, safe. Okay,
also
safe.
So bei Blast Beat zum Beispiel. So,
ja, voll.
Es sind eigentlich, voll. Er hat keinen Text, er ist auch One Take eingesungen.
Ja,
so.
Geil.
Aber ja, also deswegen glaube ich Englisch, weil es halt die gelernte Musik war, weil alles so deutsch-rockige fanden wir halt nicht so interessant damals, sondern halt viel so alles, was so 90s, Garage und Grunge war.
Vor allem, man muss auch dazu sagen, wir waren halt 17 und wir haben halt, also wir zwei haben Schule gestangelt, damit wir aufnehmen können.
Mhm. Voll, das war krass, ja.
Voll, aber stimmt, ja, wir waren 17, wir hatten halt auch noch nicht so die...
Es war halt ein bisschen wurscht, muss ich sagen. Okay. Ich weiß nicht, da ist halt jetzt nicht so viel thought behind it. Und dann halt der Switch ist gekommen, halt in der Corona-Zeit hat es uns quasi nicht gegeben, weil wir halt keine Live-Konzerte spielen konnten. Mhm. Dann ist das
und
wieder ein bisschen...
Weil wir alle Zivildienst machen mussten.
Weil wir Zivildienst gemacht haben. Und dann waren wir halt so auf, okay, was wollen wir denn mit unserem Leben machen? Ich hatte mal eine Band, lass wieder Band machen. Und dann haben wir halt irgendwie, wo war das, im Tion, dann wieder angefangen zu proben. Mhm. Und Leonid hat auf einmal begonnen, auf Deutsch zu singen und wir dachten uns eigentlich schon voll geil. Man muss auch dazu sagen, Anna wollte eigentlich eh immer, dass wir auf Deutsch Musik machen.
Okay, fix, ja.
Es hat ein bisschen gebraucht.
Voll. Die Idee war von Anna eh schon früher mal da, so machen wir doch Grunge auf Deutsch, das gibt's irgendwie, gab's irgendwie noch nicht. Voll, damals wussten wir nicht, dass es das eh schon gab, aber wir kannten halt Tokotronic nicht.
Okay, das sagen wir jetzt auch nichts, also von dem her.
Tokotronic sagt dir nichts?
Na, tatsächlich nein.
Was?
Ja, die ersten 2 Alben sind richtig geil, danach
das dritte geht auch noch. Beim vierten haben sie dann noch einen Gitarristen dazu bekommen, der ist, glaube ich, Brite und der hat dann so Post-Punk-Einflüsse reingebracht und dann ist es irgendwie alles zu melodisch geworden.
Okay. Das ist geil, der Drummer ist auch so.
Snare.
Der Drummer ist so richtig limitiert in seinen Skills, was aber das irgendwie urgeil macht.
Aber wie ist das dann quasi so der OG deutsche Grunge, oder?
Ich würde schon sagen.
Mir fällt jetzt nicht wirklich, ich glaube, Muff Potter zählt auch als Grunge-Band, aber die habe ich jetzt nie wirklich reingehört. So. Aber sonst kennt man eigentlich nicht so viel. Mhm. Irgendwie, es gibt sicher noch tausend andere Bands, ja, die niemand kennt. So, aber
ich glaube, die Beatsteaks haben die 90er auch sehr gut. Aber die sind ja englischsprachig voll. Kann ich finden, also deutsche Musik ist auch immer ein bisschen schlechter als so internationale. Also oft habe ich das Gefühl.
Es ist halt sehr Hit or Miss. Ich finde, ja, die Sache ist halt, Deutsch kann halt manchmal sehr gut klingen und kann halt manchmal, oder klingt halt sehr oft sehr kacke irgendwie so im Songtext.
Es ist halt die Frage, ob das Leute, die halt Englisch als Muttersprache haben, auch so hören bei englischer Musik. Voll. Es ist halt für uns
immer. Ich glaube nicht.
Weil sie es gewohnt sind, dass alles auf Englisch ist, halt, maybe. Ja, aber das Ding ist so, wenn ich höre jetzt auch in letzter Zeit irgendwie sehr viel so spanische Punk-Musik. Mhm, ich habe keine Ahnung, was die sagen, aber ich finde es urgeil. Und vielleicht, wenn ich aber alles verstehen würde, würde ich mir auch denken, das ist so ein scheiß Text. Aber ich verstehe ihn halt nicht. Ja, deswegen ist es halt nur die Delivery, die zählt.
Ja gut, ich meine, so im Underground findest du da, glaube ich, eigentlich so in jeder Sprache immer irgendwelche interessanten Sachen. Also ich stehe extrem eigentlich so auf die tschechische Grindcore-Power-Violence-Szene. Also ich weiß nicht, wie viel Grindcore drin ist, zum
Power-Violence und so weiter. Überhaupt nicht.
Aber ich weiß nicht warum, aber Tschechien hat einfach so ultra riesen Szene, einfach nur Blastbeats die ganze Zeit. Also Obscene Extreme, das größte Grindcore-Festival der Welt, das findet ein Tschechien statt, da fahre ich jedes Jahr hin und es ist einfach.
Ist Grindcore, dass du das so Pig-Squeals machst?
Ja, unter anderem. Also Pig-Squeals schon fast so Deathcore-Shit irgendwie. Grindcore, also hast du schon mal Napalm Death gehört zum Beispiel?
Ja,
voll. Grindcore ist ja wirklich so ultra roh einfach, ist aber nur Blastbeats und möglichst schnell und meistens aber nur geschrien irgendwie, da ist meistens nicht mal so viel Technik dabei in die Screams oder sowas. Aber nur Aggression.
Insect Destroyer? Nein.
Insect Warfare? Killer Band, einer meiner Favorites. Einer meiner absoluten Favorites, ja. Die haben sie nur leider aufgelöst, bevor ich Grindcore cool gefunden habe.
Ich find's so geil, dass diese Bands Lyrics auf Spotify haben, weil, als ob das irgendjemand verstehen würde.
Ja,
so, du hast du so.
Ja, die Growls von Insect ist einer anders aushängig. Es ist wirklich einfach nur tiefes. Ja. Also, es klingt so ein bisschen wie wenn so diese letzten Tropfen Wasser ins Abflussrohr reinrinnen. Ja, so dieses, dieses tiefe Geräusch.
Voll, das hörst du die ganze Zeit so. Und dann steht in den Texten so: The Capitalistic Class.
Ja, genau.
Irgendwie sowas. Ja, genau.
Das ist also, literally so Grindcore in a nutshell. Voll. Voll, was ich nochmal, um kurz zurückzurudern zum vorigen Thema, weil ich gesagt habe, selbst es dann wieder neu gründet, ist das Hot Leftovers konkret mit euch beiden gestartet oder wo ist das losgegangen?
Ja, doch. Also, Leftovers, es gibt so ein Vor-Covid, Nach-Covid. Mhm. Nach-Covid, würde ich sagen, hat unsere Karriere so, wie wir es jetzt ernst meinen, halt, dass wir wirklich gedacht haben, so, hey, cool, da kann man auch mal irgendwie Konzerte spielen, die größer sind als jetzt irgendwie vor 100 Freunden im Nachtasyl. Ja, Rest in Peace an der Stelle, den Laden gibt es gar nicht mehr.
Okay, cool.
Ja. Hat Covid nicht überlebt.
We tried, wir haben gespendet, aber es hat nicht gereicht.
Voll. Aber ja, also angefangen hat es eigentlich, dass Leonid die Band gestartet hat. Mhm. Weil der hat sowieso immer so musikalischen Background gehabt, hat so sehr musikalische Eltern gehabt, die aber eher in der Klassik waren und er war auch im Jugendchor von der Volksoper irgendwie. Dort hat er auch Anna kennengelernt und also da waren sie halt so Kids, waren sie so Kinder. Und ich war mit ihm in der Schule und ich habe eigentlich nie Schlagzeug spielen können. Ich kann es mittlerweile okay, aber er hat mich irgendwann gefragt, ob ich nicht auch in der, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber wir haben dann über die Ecken haben wir dann angefangen, Musik zu machen. Irgendwann sind wir halt in die Pubertät gekommen und er hat angefangen, nicht mehr Klassik geil zu finden, sondern Nirvana.
Okay,
mit 16 halt und dann war so, hey, ja, lass so eine geile Nirvana-mäßige Band machen und so ist das dann entstanden.
Safe.
Und Alex kannten wir auch über Schul-Connections und dann war das
zuerst. Also ich war nicht in der Schule, aber meine Ex-Freundin war damals in der Schule und sie haben irgendwie für die Schulband einen Gitarristen gebraucht und dann bin ich einmal eingesprungen und da habe ich die kennengelernt.
Okay, quasi.
Also es war damals auch mehr so eine After-School-Activity. Also du hast halt einfach, anstatt dass du mit deinen Friends, keine Ahnung, was andere Leute so...
gehst du im Tonstudio trinken.
Im Proberaum trinken, eher so im Keller von deinem Dad.
Okay, sorry.
Aber ja, voll. Es war mehr so ein Hobby und so ein Ding, wie man sich halt irgendwie zugehörig fühlen kann. Dass man sagt so, okay, keine Ahnung, mit 16 ist man ja auch schnell mal so, was irgendwie, ich will in so eine Gruppe dazugehören. Also, okay, ja, geil, wir sind jetzt halt die Crunch-Kids so, ja, oder voll. Die Skater oder irgendwie sowas.
Ja, weißt du?
Ja, keiner von uns kann skaten.
Voll. aber wir sind in der Zeit immer mit Skateboard rumgelaufen.
Yeah, we tried. Ja, ich glaube, diese Erfahrung haben wir, glaube ich, viele Leute das.
Ich habe schon mal einen Kickflip gestanden.
Aber voll, seid ihr dann ursprünglich aus Wien, also habt ihr dann quasi, also das heißt, ihr seid wahrscheinlich dann in Wien gleich in diese grungigere Szene reingeraten, in die Punk-Szene wahrscheinlich auch teilweise.
Ich weiß nicht, es gab für uns damals aus unserer Sicht nicht so wirklich so eine Szene.
Ja, voll, wir haben einfach nur Konzerte für uns gespielt. So.
Okay, safe.
Also es gab sicher eine, aber die haben wir nicht so richtig mitbekommen. So, wir waren halt eher, nach der Syl war das halt so unsere Stammbar ein bisschen. Und die hatte halt einfach nur eine Bühne und so einen Verstärker für Vocals, alles andere war einfach
raw rausgespielt.
Verstärker auftreten und rausballern. Und dort haben wir halt gespielt und unsere Friends eingeladen. Mit der Lüge, dass wir sagen, jeder, der kommt, kriegt ein Bier. Und dann hatten wir nur eine Palette und so die Hälfte haben wir selber getrunken, bevor die Leute gekommen sind. Aber es hat funktioniert.
Genius. Ja, fix. Und habt ihr das Gefühl, dass ihr das geändert habt? Habt ihr das Gefühl, dass Grunge jetzt in Wien mehr angekommen ist? Vielleicht dadurch auch einen Einfluss?
Weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, Bands sein ist wieder mehr Trend geworden. Also es versucht nicht mehr jeder Rapper zu werden, sondern jetzt ist es auch wieder cool, so eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Ob es jetzt Grunge ist oder
selbst,
halt so
selbst Rapper Indie. Und Pop-Acts holen sich jetzt Bands. Ja. Also es ist einfach irgendwie populärer geworden, wirklich Instrumente auf der Bühne zu haben.
Ja, voll. Generell habe ich das Gefühl gehabt, dass eigentlich auch so eigentlich Corona herum dann also dieser ganze Y2K-Shit irgendwie wieder zurückkommen ist. Also ich habe das Gefühl, das ist zumindest meine eigene Theorie, weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass Billie Eilish ein bisschen dran schuld ist tatsächlich. Die macht jetzt zwar Popmucke, aber irgendwie, also 2010er war ja, sage ich mal, alles sehr standardpoppig und auf einmal ist dann mit ihr so ein bisschen dieser alternativere Shit wieder zurückgekommen und alle haben wieder baggy Klamotten
tragen und so weiter. Ich glaube so die Soundcloud-Ära, also so diese ganzen, also was waren so die größten Artists, jetzt mal abgesehen von den Super-Pop-Stars, waren so...
Also Ex-Jolene, so.
Ja, voll.
So, ja, genau, ja, das war halt immer so mit so Metal- und Rock-Einflüssen, also so jeder dieser Beats hat immer mit so einem Late 90s Riff angefangen. So. Voll, ist jetzt nicht so hart, aber so immer dieses, weiß nicht, Alice in Chains haben manche Songs ja auch immer so dieses irgendwie sowas. So. Und so haben dann die Beats von Lil Peep oder so immer angefangen. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt so ein Ding war, dass so Emo wieder cool geworden ist. Und dann halt, keine Ahnung, TikTok und so, Internet, diese ganzen Genres und was jetzt noch echte Subkultur ist und was nicht, ist eh alles Dad, das ist einfach alles nur so Hypes hinterher.
Ja, das ist voll. Und wenn man jemanden fragt, was man hört, sagt er sowieso alles, weil jeder alles hört mittlerweile. Ja. Also es ist halt echt durch die Streaming-Services ein bisschen wurscht.
Ja, das finde ich, voll. Streaming-Service ist dann halt so zweischneidiges Schwert, weil andererseits, also, ich meine, du wirst halt konstant einfach, du wirst halt eigentlich gescammt, wenn du deine Musik auf Streaming-Services hochladest, wenn man es so genau nimmt. Andererseits,
du hast halt die Reichweite und die Leute können es anhören, ist egal. So. Du hast halt die Reichweite und Leute können es anhören. Eben, so
genau, ist das. Du hast halt aber für Auswahl, es ist alles an einem Ort und so weiter.
Das Problem ist, dass die das gar nicht so blöd machen, diese Streaming-Dienste, weil sie zahlen halt denen, die richtig viel HörerInnen bringen, so Drake oder Beyoncé, denen zahlen sie eh fair. Aber so die ganzen anderen...
Ja, voll. Braucht denen, jetzt der Drake eine faire Bezahlung?
Nein, aber das ist der halt dann Hebel in der Hand hat, um zu sagen so, Alter, ihr zahlt MusikerInnen nicht gut genug, so ich nehme meine Musik weg, das tut weh. Wenn wir jetzt sagen würden so, fick die Spotify, wir gehen woanders hin, das merkt ja keiner. Also die einzigen, die darunter leiden, sind dann wir.
Ja. Voll, aber ich meine, es war ja eh, dass das aufgekommen ist, hat da so Metallica hat sich urlang gewehrt, diese Streaming-Services anzunehmen oder so irgendwas, aber irgendwann haben sie es trotzdem gemacht, weil es halt... Einfach die Nachfrage extrem hoch war.
Multimillionäre sind.
Bei Tool hat es ja ewig lang gedauert. Ich weiß nicht, ob ihr Tool verfolgt, aber das hat, ich glaube, die sind erst seit 2019 auf Spotify oder sowas.
Ja, die hatten ihren eigenen, oder? Die haben einen eigenen Streamingdienst entwickelt. Das ist solche, Tool ist echt so eine Band, die finde ich. Ich finde sie ein bisschen random. Sie sind so crazy Musiker.
Ja, voll. Das ist komplett insane.
Aber es ist so ein bisschen Sportmusik auch.
Sportmusik?
Ja, halt, weißt du, so, probier da jetzt noch einen Polyrhythmus und lass das machen und dann lass einen Song nach der Fibonacci-Formel und bla, es ist okay.
Das ist ultra ausgecheckt.
Es ist sehr nerdig.
Ich finde es auch ein bisschen
so,
weird, dass sie in der Stadthalle jetzt ein Sitzkonzert gespielt haben letztes Jahr.
Das
verstehe ich überhaupt nicht.
So, ich bin so freit, als sie das angekündigt haben und dann sehe so, fucking Ticket so im hintersten Rang in der Stadthalle kostet irgendwie so 120 Euro und wenn du halt front of stage sein willst, dann musst du so 400 Euro blättern, weil du halt, weil es halt nur Sitze sind und einfach kein Platz ist, basically, weil es einfach ultra Premium ist. Also das habe ich ja absolut absolut aussehen gefunden. Insbesondere weil Tool ursprünglich, die waren ja vorher auf, also die waren ja vorher auf diesem Psychedelic-Trip und so weiter, konstant Acid fressen und so weiter. Und dann haben die die ganze Zeit immer so antikapitalistische Parolen rausgehauen und so weiter. Und siehe da, Stadthallenticket für 400 Euro. Aber ich glaube, das ist bei vielen Bands so, die wirklich so international riesig werden, habe ich das Gefühl, weil ich habe das Gefühl, dass die vielleicht auch gar nicht mehr so viel Wahl haben. Also
ich weiß nicht mehr, von wem diese Quote ist, aber ich finde, sie ist ganz zutreffend bei sowas auch. Wenn du arm bist und irgendwie das Ende vom Kapitalismus forderst und den Sozialismus, dann wirst du so als Tecke und du bist nur neidisch auf die, die mehr Geld haben und bla bla bla. Und wenn du reich bist und das Ende vom Kapitalismus forderst, wirst du als Hypocrit dargestellt, der so heuchlerisch ist.
Deswegen ja, voll.
Am Ende des Tages kannst du eh nicht gewinnen. Wenn du das Ende vom Kapitalismus forderst, sagt die gegnerische Seite eh immer, du hast nicht recht oder hast Unrecht.
Voll. Man findet immer irgendwas, worauf man sie aufregen kann. Aber voll. Gut, rudern mal wieder zurück zu den Leftovers. Was mich vorher interessieren würde, was sind denn so eure persönlichen Einflüsse? Jetzt mal abgesehen, okay, Grunge, wir haben sowas, der Nirvana und so weiter, zahle ich. Aber gibt es so Bands, die euch persönlich irgendwie so ein bisschen geprägt haben in eurem musikalischen Werdegang?
Ja, also die Pixies auf alle Fälle, wahrscheinlich für alle von uns. Also ich finde, das ist halt einfach so eine richtig geile Band, so das hört man einfach, dass das wirklich eine Band ist. The Cure hat mich sehr beeinflusst, weil sie einfach nie ein schlechtes Album rausgebracht haben.
Ja, voll.
Jetzt gerade sehr viel Clash. Ja, alles Mögliche halt irgendwie. Also sehr viel gitarrenlastige Musik einfach.
Voll.
Ja, bei dir?
Also viele coole Sachen dabei.
Bei mir, ich bin tatsächlich eigentlich recht schnell in den Punk abgedriftet, nachdem ich so Nirvana entdeckt habe. Also ich habe dann eine kurze Phase gehabt, wo ich ultra viel Rage Against the Machine gehört habe. Und von dem bin ich dann so, ist ja urgeil, wenn jemand so Political Messages in Songs verpackt. Und dann war ich so, keine Ahnung, so viel Subhumans, Circle Jerks, Dead Kennedys, Black Flag, so.
Das ist so richtiger Oldschool-Shit eigentlich. So
ja, voll, so lustigerweise halt Agent Orange, Killer, Bad Brains, habe ich tatsächlich erst vor kurzem entdeckt durch Alex, aber weiß nicht, wie mir das
ist. I'm sailing on.
Die Reggae-Einflüsse sehr geil bei Bad Brains.
Ja, also keine Ahnung, wie mir das damals nicht unter die Nase flattern konnte, aber großartige Band. Halt so
eine OG-Punk-Band eigentlich aus New York. Also.
Voll. Ja, also eher so die Schiene.
Die Buzzcocks habe ich in letzter Zeit relativ viel, die finde ich auch sehr geil.
Ja, das sind geile.
Und dann ehrlich gesagt alles, was in den 90s war, so Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Soundgarden, The Melvins, das war alles.
Okay, die erste Band hat mir jetzt nichts gesagt.
Alice in Chains?
Nein, Stone
Temple Pilots.
Sagt mir jetzt gar nichts.
Das ist auch so eine Grunge-Band.
Ja, ist ein bisschen härter, so ein bisschen wie Helmet. Kennst du Helmet?
Na, sagt mir auch nichts. I'm so sorry.
Helmet, geile Band.
Okay, fix, also das, muss ich das mal anhören.
Und Local Age, ultra geil.
Ja, halt so die ganze Seattle Grunge-Szene irgendwie. L7. Smashing Pumpkins auch, keine Ahnung, man muss jetzt Billy Corgan nicht feiern, aber halt hat schon geile Musik gemacht.
Ja, fix. Das habt ihr dann einfach alles halt an euch genommen und quasi in eure Musik.
Ja, alles, wo halt so fast Gitarren dabei waren.
Voll.
War halt cool.
Ja, voll darauf wollte ich eh schon kommen zum Thema Gitarren und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass ihr da schon ein bisschen viel durchswitcht teilweise. Also es klingt manchmal so ein bisschen fetter irgendwie. So ein bisschen, keine Ahnung, wie soll ich sagen, halt einfach so fette Gitarren, so sehr schwer, nicht basslastig. Und dann hast du dann wieder diese sehr hohen Fass-Sounds und so weiter. So experimentiert ihr da mit Pedals oder sowas oder ist das eher...
Na, also ich habe mich, also Leonid und ich spielen ja Gitarre und wir haben uns jetzt halt über die Jahre irgendwie ein Pedalboard aufgebaut und viele dazu gekauft, viele wieder weggegeben und jetzt bin ich im Endeffekt drauf gelandet auf denselben 5 Pedals, die ich eh immer schon hatte. Und das ist halt ein Distortion, ein Chorus, ein Fuzz und ein Delay-Pedal maximal noch dazu.
Ja, fix.
So. Und dann kommt halt alles von den Amps, wir spielen halt beide auf Marshall-Röhren.
Ja, voll.
Und ich habe auch noch für die Clean Sounds den Jazz-Chorus noch dabei.
Mhm. Okay, das ist geil, ja.
Ja.
Fix.
Voll. Also Alex switcht zwischen den Verstärkern immer.
Okay. Voll. Und halt, ich habe eine Jazzmaster mit P90 Pickups. Das macht das halt auch ziemlich fett alles so.
Okay, ja, voll.
Und Leonid hat eine Stratocaster und da habe ich ihm hinten einen Humbucker reingebaut, damit das halt auch ein bisschen fetter
klingt. Okay, das ist auch geil.
Bisschen schwerer. Okay, weil sonst sind die Stratocasters immer so twangy, so bling, bling, bling.
Ja, die klingen halt ein bisschen
so. Das hat einfach nicht so gut gepasst. Und jetzt ist er, glaube ich, ziemlich happy damit.
Aber wir haben schon noch Songs, jetzt Wolke zum Beispiel, wo viel weniger auf der Gitarrenebene passiert, als jetzt bei...
Voll, es ist halt Jazz-Chorus und dann halt Leonid auf Chorus-Gitarre und dann am Schluss halt noch eine verzerrte Lied drüber. So.
Voll. Mhm. Aber da ist fast keine Distortion dabei.
Ja.
Vorher habt ihr auch noch Synthesizer erwähnt. Wie sehr haben so Synthesizer Einfluss bei euch in der Musik?
Bei mir und Alex glaube ich eher weniger.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, so.
Also wir schreiben keine Songs mit, wenn wir Songs schreiben, kommen da eher weniger Synths vor, würde ich sagen.
Ja, es ist so beim Müde-Album irgendwie ein bisschen mehr gekommen, weil wir uns da mit Leonid den Korg Minilog oder Monolog gekauft haben.
Mhm.
Und da haben wir es halt ein bisschen verwendet, also so 15er Bezirk, Fick dich, Bellen der Bass, da war das ein bisschen mehr Thema. Auf Es kann sein, dass alles endet, glaube ich, nur bei Keine Tränen.
An nichts denken.
Und an nichts denken, ja gut, das ist aber nur so bing, 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 bing. Das ist so die Doorbell eigentlich. Also, ich persönlich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Synth-Spielen generell, weil ich einfach das Instrument nicht bewegen kann. Ich finde es auf der Bühne einfach ein bisschen langweiliger, als wenn wir Gitarre spielen.
Ja, voll.
Generell habe ich das lieber, wenn ich einfach, weil ich habe auf der Gitarre auch mehr Kontrolle, okay, wie hört sich dieser Ton an, wenn ich das jetzt anspiele.
Voll.
Und beim Synthesizer ist halt, ich drücke den Knopf und dann ist das halt der Ton.
Ja, voll.
Also, ich finde Synthesizer schon cool. Man muss halt ihn mit Bedacht anwenden, würde ich sagen. So, man soll es jetzt nicht überverwenden.
Ja, voll. Ja, du kannst es sonst, wenn du die mehr bewegen willst mit Synthesizer, du kannst einfach Anfolger so auf 80s machen und dir so
Synthesizer-Gitarre holen.
Ja, genau,
das
so
habe ich. Leon will das die ganze Zeit.
Seit es diesen Synthesizer gibt in der Band, sage ich, das sollen sie machen. Das wird so hart.
Das wäre schon ein Killer, ja.
Also nenn mir eine Band, die das macht.
Das wäre schon eine Ansage.
Diese Ehe, war das nicht in der Schweiz, hat irgendwer das gehabt vor uns oder so?
Die Steam Down?
Na, hatten die? Weiß ich gar nicht.
Ich habe mir heute den Song von denen nochmal angehört. Das ist schon geil. Geile Sounds.
Wow. Keine Ahnung.
Psychedelic Reggae. Das ist irgendwie crazy.
Okay, geil.
Das ist eine britische Band, die auf demselben Festival gespielt hat, wie wir jetzt letztes Wochenende in der Schweiz. Steam Down heißen die.
Achso, die Band aus Steam
Down. Okay. Sehr, sehr nett. Also das Festival ist irgendwie Winterthurer Musikfestival.
Okay,
das ist nicht so ein geiler Name, aber.
Geiles Festival cool. Trotzdem, war echt nice. So Stadtfestival halt mit mehreren Bühnen.
Ah, das ist geil, ja. War viel los?
Schon, ja. Es war schon die Gasse voll, wo wir gespielt haben.
Ja, Schweizer Crowds sind immer schwierig zu knacken.
Okay.
Die brauchen immer ein bisschen. Die hören eher zu, die sind eher verhalten. Aber der Applaus war immer laut, aber das Moshpit gab es dann erst beim letzten Song. Und das richtig rumspringen war erst so bei den letzten drei Songs. Das war dann immer. Aber da ging dann auch die Sonne unter, da waren die Leute dann irgendwie befreiter.
Ja, vorher ist es halt dann, dann werden die Leute betrunkener und so weiter. Wenn es dunkel ist, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute den Vibe meistens so ein bisschen mehr fühlen und so weiter.
Voll, es ist halt für uns ein bisschen ungewohnt. Es ist dann immer ein bisschen komisch, wenn sich die Crowd nicht bewegt. Also wir sind es halt schon gewohnt, dass wir da halt sehr viel Bewegung in der Crowd auch haben, dass die uns was zurückgeben und davon leben wir ja auch auf der Bühne.
Also zumindest so die ersten 200, wo wir wissen, das sind einfach wirklich so unsere Fans, die sind wegen uns da und nicht nur wegen dem Festival oder die kennen uns und sind deswegen in der ersten Reihe. Aber selbst die, wo wir schon sehen können, so an den Outfits und an dem Alter der Leute, das sind jetzt unsere Fans, selbst die bewegen sich in der Schweiz erstmal nicht, die hören erstmal zu. Ja. Und wenn man ihnen dann aber sagt, mach deinen Kreis auf, sofort geht's auf. Also sie sind sofort ready. Aber es war dann
sie
so.
Animieren, sie sind jetzt nicht so.
Ja, ich habe schon nur das Gefühl, weil eben, wenn du jetzt sagst, du hast dann aber eben schon wirklich eigentlich gescheite Fans dann in der Crowd und so weiter, ich habe ja da schon das Gefühl, oft, wenn halt, sagen wir mal, der Großteil von der Crowd dann eher so awkward rumsteht, dann nimmt das auch Einfluss auf die Leute, die halt jetzt Bock hätten, mehr abzugehen. Natürlich,
ja,
du wirst natürlich jetzt eine Vollgas rausstechen, wenn du jetzt irgendwie einen Pitch startest oder
deswegen
sonst irgendwas.
Deswegen sind so kleine Clubshows das Geilste.
Ja, voll.
Also wenn du da zwei Leute hast, die Bock haben, braucht es so 2-3 Minuten und dann
so
tanzt der ganze Raum.
Voll, dann ist eh schon Schicht.
Ja,
so war es bei Iron Maiden war das ein bisschen kacke. Die haben in der Wiener Neustadt gespielt vor, ich glaube, 2 Jahren oder irgendwie sowas.
Dass du sagst jetzt, sie haben in so einem kleinen Club gespielt.
Sie sind mit der Boeing hingeflogen.
Nein, Wiener Neustadt halt. Und, also eben, das war halt genau das Problem. So, du hast halt, also,
im Stadion oder wo in Wiener Neustadt?
Ja, es war halt so Open Air. Ich glaube, es ist schon so Stadion, aber halt so Open Air, ich glaube, für so 10.000 Leute oder sowas, keine Ahnung. Das war halt so eine kleine Arena.
Bist du aus Neustadt?
Am Flugplatz war das irgendwie.
Es gibt einen Flugplatz in Wiener Neustadt. Hat seine Boeing dort gelandet?
Na, aber er ist tatsächlich mit einem kleinen Propellerflieger durch die Gegend geflogen. Also das war tatsächlich der im Flieger drinnen, so bevor die Show losgegangen ist.
Es muss so lustig sein, so rich zu sein. Aber du kannst einfach random ass shit machen.
Ja, typisch.
Heute fliege ich ein bisschen mit meinem Propeller rum.
Und ist das mal für eine Ansage, so Homie kann einfach, hat einfach einen Flugschein und spielt einfach in einer der einflussreichsten ja, Metal-Bands aller Zeiten.
Hast du mal dieses Riesenteil gesehen, mit dem sie rumfliegen?
Ja, ja, voll.
Diese Boeing,
ja.
Das ist ja einfach so 3 Stockwerke hoch irgendwie. Das ist so ein fettes Flugzeug. Ja. Mit so einem riesigen Iron Maiden-Schriftzug genau, auf der Seite ja. Und so seinem... Wofür? Wer sieht denn das in der Luft? Ist jetzt nicht so, dass die... Ja, egal.
Nee, ist schon harter
einfach,
Flex.
Einfach für sein eigenes Gefühl wahrscheinlich.
Voll, ja. Ist schon echt ein harter, sehr harter Flex. Wo wir gerade schon beim Thema Live-Shows sind, was ich interessant gefunden habe, ich habe mir so ein bisschen Videos angeschaut und so weiter, Clips. Ihr habt ein Tabak-Trafik-Schild auf eurer Bühne.
Ja.
Und was mich interessieren wird, wo habt ihr das hergekriegt?
Wie kriegt kennst du die Schule? Trafik auf der Gumpendorfstraße? Nein, Spaß.
Ein Schraubenzieher, 4 schnelle Finger.
Wir haben uns damals halt gedacht, okay, was können wir auf die Bühne bringen, was halt irgendwie authentisch ist und halt auch, weil wir halt hauptsächlich in Deutschland spielen, weil halt man spielt als österreichischer Act halt hauptsächlich in Deutschland.
Ja,
ist so. Was wir da irgendwie aus der Heimat quasi mitbringen können, haben wir überlegt, was wir haben wollen. Und mein Vater ist Stempel- und Schildermacher tatsächlich.
Okay.
Also das andere Leuchtschild, was wir haben, habe ich selber gemacht. Und ich habe auf Willhaben so ein bisschen gesucht, was es so gibt. Und dann habe ich in der Steiermark irgendwo entdeckt, dass jemand um 60 Euro ein Trafikschild verkauft.
Mhm. So eine Trafik, die dort eingegangen ist.
Ja, voll.
Also irgendwie haben die dort aufgehört zu rauchen oder das angefangen, sich den Tabak zu bestellen. Ich weiß auch nicht.
Ja, und dann sind wir halt runtergefahren und haben das abgeholt und dann seitdem ist es jetzt dabei.
Geil.
Es ist schon ein bisschen kaputt geworden, weil wir es jetzt halt schon 3 Jahre mit haben.
Ja, fix.
Voll, wir haben beim Abholen gesagt, so, wir montieren da jetzt noch einen gescheiten Boden hin, damit das richtig steht.
Ja, es ist genauso, wie wir es abgeholt haben.
Ja, ist ein gescheiter Repräsentant.
Aber es ist ganz cool, weil manchmal, so bei manchen Venues, die versuchen dann immer so, das an den Dimmschalter dran zu hängen und dann macht das so Störlichter die ganze Zeit, weil es halt natürlich halt mit den Leuchtstoffröhren blinkt das halt, bis es halt angeht. Und das ist halt einfach ein cooles Live-Feature.
Ja, fix. Ja, das ist schon, also ich habe es auch sehr witzig gefunden, als ich es gesehen habe. Und ja, eben wie du es vorher gesagt hast, Represent einfach, gibt es ja, Tabak-Trafik ist ja tatsächlich nur aus Österreich.
Ja,
das
habe ich
alles auch gefunden, als ich weggezogen bin.
Grundsätzlich eine geile... Idee, also der Hintergrund von Tabaktrafiken. Es ist ja, das war ja nach dem Ersten Weltkrieg, damit die Invaliden einen Beruf bekommen, haben sie die Tabaktrafiken erzeugt, damit man sagen kann, okay, das ist jetzt der Job für die Menschen mit irgendwelchen körperlichen oder geistigen Einschränkungen und die kriegen dann diesen Job, damit sie fix einen Arbeitsplatz haben.
Okay, das ist wild, das habe ich auch nicht gewusst.
Crazy shit, oder? Ja, ich hoffe, das stimmt jetzt. Ich habe das mal gehört.
Ich habe das auch gehört.
Ich fact-checke das ganz
kurz. Ja, fix. wo wir jetzt gerade eher nur immer beim Thema Österreich sind, ich habe generell das Gefühl, dass schon einfach Österreich als euer Heimatland und auch generell Wien als quasi eure Stadt sehr in eurer Musik einfließt. Wie präsent ist das für euch? Wie wichtig ist das für euch? Also ich habe ja schon viele Songs, wo ihr dann eben zum Beispiel im 15. Bezirk thematisiert dies, das.
Ja, sonst wir haben halt Wiener Schule auch noch. Habe ich damals geschrieben, da war ich noch in der Schule sogar. Das war einer der ersten deutschen Songs, die wir gehabt haben, als Notre Dame gebrannt hat. Deshalb, es brennt der Karlsplatz, es brennt Paris, weil zeitgleich irgendein Brand im Karlsplatz irgendwie in der U4 war oder so.
Ja.
Ich weiß nicht mehr.
Stimmt übrigens, die Trafikgeschichte, ich habe es kurz gefällt.
Okay, stimmt. Passt.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so einen extremen Einfluss hat. Irgendwie ist es halt schon da, wo wir herkommen. Aber...
Vor allem Österreich ist ein bisschen weit gegriffen, so. Also Wien ist halt auf jeden Fall, wenn überhaupt etwas Einfluss haben könnte, dann Wien, weil von Rest Österreich verstehen wir auch zu wenig, als dass man da sagen kann,
ja,
das ist dann jetzt Einfluss her, so. Aber ja, auch 15. Bezirk, das würde ich halt nicht im 15. wohnen, sondern im, wie auch immer der irgendein Bezirk in Berlin heißt oder keine Ahnung, oder in Hamburg, dann wird der Song halt so heißen.
Okay, ja, fix.
Es ging eigentlich eher darum, dass Bierpreise immer teurer werden. So,
ja, also du bist aus dem 15.
Ja.
Ja, ich bin übrigens aus dem 15.
Ah, geil. Also, woher?
Ich wohne so...
Liegt deine Adresse jetzt?
Ja, nein, ich werde jetzt nichts Genaues sagen, aber halt auf der Stadtteilenseite von Westbahnhof quasi, also in Richtung oben, in Richtung...
Ja, voll. Da habe ich auch gewohnt und wohne jetzt mit Alex auch, aber im 16. genau an der Grenze, bei der Gabinsgasse in der Nähe. So. Also ich würde noch sagen, es ist noch der 15., aber es ist eigentlich der 16.
Ja. Ich bin aus dem 22. Also.
Okay, fix. Soll ich Gablenzgasse vielleicht blieben oder ist das eigentlich wurscht?
Die ist eh urlang.
Achso, ja, fair enough. Ja,
voll die Verlängerung von der Burggasse. Ja, die startet irgendwo hinten in Otterkring.
Ja, voll.
Ja, auf den Text von 15. Da würde ich eher voll gerne eingehen, weil der Song ist halt auch vorher eben rausgesprungen jetzt für mich, als ich recherchiert habe, weil ich halt dort wohne. Also das klingt so ein bisschen bedrückend irgendwie. Es geht so ein bisschen darum, dass irgendwie die Stadt bedrückend sein kann. Was war da so ein bisschen die Motivation bei dem Song?
Muss man sagen, der ist ein bisschen ein... so ein Frankensteins Monster, der Song, weil der ist aus verschiedenen Parts zusammengestellt, der klingt jetzt ganz anders, als Alex ursprünglich das Instrumental geschrieben hat und den Text haben wir auch zu dritt geschrieben, also Alex, Leonid und ich. Und da musst du es genau fragen, was du meinst, weil was Leonid sich bei dem Text gedacht hat, kann ich jetzt irgendwie rückblickend nicht mehr sagen, weil es doch schon ein bisschen her ist.
Ja, also von euch beiden hat jetzt keiner den Text quasi mitgeschrieben?
Oder doch. Oder? Also die Strophen habe ich geschrieben, du hast die Bridge, glaube ich, geschrieben und Leonid hat den Refrain geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht.
Sowas, ja.
Also die Beerline war von mir, weil ich, das war generell die Zeit, wo wir Müde aufgenommen haben, das Album, wo der Song drauf ist. War ein bisschen stressig, weil wir hatten halt, wir hatten eine Woche, glaube ich, wieder in diesem Wien-Extra-Studio, wo wir uns halt noch zwei zusätzliche Tage über dieses billige Programm dazu holen konnten. Und gleichzeitig habe ich aber halt in der Gastro gearbeitet, im Stehbeisel, so einem kleinen Lokal im Sechsten. Und ich hatte halt immer, entweder bin ich gerade vom Dienst gekommen, weil ich habe halt so bis 4, 5 gearbeitet und dann habe ich halt so ein bisschen gepennt und bin ins Studio gefahren. Oder ich war im Studio und bin danach in den Dienst gegangen. Und da war ich einfach pisst, dass alles so anstrengend ist. Ja, und dann, dass ich so, ich gehe arbeiten für 8 Euro die Stunde und 4 Euro kostet schon ein Bier. Das ist so urdeppert.
Das ist schon bitter.
Also das war ein bisschen die, voll, warum mich das bedrückt hat zu den Strophen. Aber sonst, ja.
Also das war echt so ein bisschen ein Mischmasch quasi textlich. Ja,
voll, es war so, genau.
Also es klingt dann eh sehr homogen, wenn man es jetzt anhört und gibt ein Bild ab, so, aber so ist es eigentlich nicht entstanden. Finde ich ganz lustig eigentlich.
Ja, voll, der Song hat sich da auch so ein bisschen nach so Overall Sudan irgendwie angefühlt einfach.
Ja, voll. Es ist eh so Sudan. Das ist generell das Müde-Album, war so ein Suda-Album. Ja. Das haben wir einfach in so einem Suda-State of Mind geschrieben.
Ja, fix.
Und hat mal der
Sven Regner,
mit dem wir aufgenommen, der Sänger von Element of Crime, hat uns mal gesagt, dass
15. Bezirk ein Jammerlappen-Punk-Song ist.
15. Bezirk ist ein Jammerlappen-Punk-Song.
Fair enough, ja. Ja gut, warum nicht? Wo wir eh schon beim Album sind, müde, da ist auch noch ein anderer Song drauf, Risse, den habe ich ziemlich heftig gefunden, der ist irgendwie ziemlich depressing. Wolltest du da ein bisschen drauf eingehen? Ist das vielleicht zu introspekt?
Das ist Leonids Track. Ah, also okay. Das ist wirklich voll sein Song.
Das hat Leonid geschrieben, ja.
Okay, na.
Also, was man vielleicht sagen kann, dass, falls das irgendwie, weil wir haben uns mal gedacht, das könnte falls rüberkommen, das sollte auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise so Selbstverletzung glorifizieren oder irgendwas in die Richtung
gehen. Es hat jetzt sehr eher noch Awareness angefühlt.
Es geht bei ihm eher darum, dass er immer so er hat so urtrockene Haut im Winter und dann reißen ihm immer so die Hände voll auf. Darum geht's. Es geht nicht um irgendwas anderes, Heftigeres. So. Also vielleicht so viel können wir dazu sagen und den Rest, das
ist. Naja, wir schauen in den Strophen auch und so, einfach so ein Alkoholkonsum. Aber ist halt Leonids Geschichte. Ich
weiß
nicht, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen.
Ein weiterer Suda-Song.
Ja. Fair enough, ja. Wo wir schon generell beim Thema Songs sind, wo fängt denn bei euch so in der Band das Songwriting an? Also wer beginnt das? Gibt's da oder ja, wie startet einfach ein neuer Song bei euch?
Unterschiedlich. Also es ist jetzt halt. Wir haben alle quasi so ein kleines Home-Studio für Demos machen. Jeder hat ein Focusrite zu Hause, irgendwie, wo man die Demos einklopft.
Shoutout, Focusrite Scarlett.
Ja, Killer.
Das kleine rote Interface, das hat jeder zu Hause am Tisch stehen. Ja. Da werden halt so Demos mehr oder weniger fertig gemacht. Damit gehen wir in den Proberaum und machen es halt gemeinsam fertig. Das ist halt nach Band klingt, manche Songs entstehen aber auch im Proberaum spontan. Wenn jemand eine Riff-Idee hat oder eine Text-Idee hat oder so irgendwas. Ja. Und dann spielen wir halt ein bisschen drumherum. Und dann entsteht ein Song.
Ja. Und das kommt da wirklich von allen quasi einfach. Das ist einfach so, ja, mir ist gerade ein Riff eingefallen oder mir ist gerade ein Drum-Part eingefallen und let's go.
Ja, also so Drum-Parts, eigentlich auch. Also meistens fängt es mit dem Riff an und dann lassen wir schon im Proberaum den Platz, dass so, wenn Anna Bass-Sachen spielen will, spielt sie Bass-Sachen. Wenn Alex oder Leonid, je nachdem, wer es macht, vielleicht die Lied ein bisschen verändern will, wird die Lied noch verändern. Mhm. Und wenn die Parts ich anders Schlagzeug spielen will, dann spiele ich sie auch manchmal anders. Mhm. Aber so, ja, die Grundidee kommt eigentlich hauptsächlich von zu Hause und wird in dem Proberaum fertig gemacht. Aber das wollen wir eigentlich gerade ändern. Also wir probieren gerade mehr, dass wir wieder zurück zu den Basics kommen, bevor wir halt alle zu Hause produziert haben.
Okay.
Dass wir einfach wirklich alles nur im Proberaum aufnehmen.
Okay, das ist wirklich immer also so nicht, gemeinsame
nicht,
Schaffen.
Ja, nicht aufnehmen, sondern alles im Proberaum schreiben, sondern einfach so, hey, lass jetzt das machen und dann setzt man sich einfach hin und schaut, was rauskommt.
Mhm. Ja, schauen wir mal. Ja, und gut, dann habt ihr einen Song. Ich meine, es geht dann natürlich weiter mit Produktion, schätze ich mal. Wie läuft das bei euch? Habt ihr da so Standardstudio? Läuft das über Label oder?
Es ist, also ja, wir haben ein Label, das die Vorabrechnung übernimmt, was wir halt dann mit Plattenverkäufen zurückzahlen. Ja, aber
safe. Ist immer unterschiedlich. Also wir haben jetzt die letzten drei Alben immer bei verschiedenen Produzenten quasi aufgenommen. Mhm. Und ja, je nachdem sind wir dann halt woanders. Also das Krach-Album ist halt irgendwie so in Enzo, der Gitarrist von Bibiza, tatsächlich.
Der auch, okay. Enzo Geier. Ja.
Das haben wir bei ihm damals im Zimmer gemacht. Das war ganz lustig. Das okay, war sehr geil. Eng. Das Müde-Album haben wir dann wieder im Cosmix gemacht mit dem Hausproduzenten, der halt dort war.
Genau, wie der vorher Reini. Erwähnt. Dieses mhm. Wien-Extra-Programm.
Und das Es kann sein, dass alles endet, da haben wir mit Georg Gabler aufgenommen und auch Sven Regener drei Songs, weil der uns gefragt hat.
Ja, natürlich. Ja.
Und halt Georg hat halt selber ein Studio, Sven Regener waren wir im Tritonus-Studio, dort haben halt schon die Ärzte Neubauten und so, die haben okay, alle krass, dort aufgenommen.
Ja. Kraftclub auch.
Voll. Oh wow, okay. Das ist ein ziemlich cooles Studio.
Wie ist das nochmal, Carsten? Wie ist das?
Tritonus.
Tritonus.
Das ist so der Teufelsakkord.
Ja. Und das ist in Wien?
In Berlin.
Ah, in Berlin, okay, jetzt haben wir schon gewundert.
Das war eigentlich eh ziemlich lustig. Da waren wir dann eine Woche in Berlin.
Ja. Ist geil. Berlin ist eine crazy Stadt. Also muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich finde es halt brutal, dass man drinnen. Also, erstens ist es urriesig. Ja. Es gibt so 5 Zentren. Es ist nicht voll. So, irgendwie in Wien ist es so einfach. Du hast so das Zentrum. Also, erster Bezirk will eh niemand hin. So ist
das machst du
dort.
Das ist
halt
ein Touri-Bezirk, ganz ehrlich. Ja.
Und dann so Ring ist wieder. Okay, da fängst du dann an, irgendwie cool zu werden. So, oder so halt der Hipster-Bobo. Und dann ist der Gürtel, der ist wieder geil. Und drumherum gibt es dann irgendwie so 15. Bezirk, der ist sick. So, und dann gibt es irgendwie die Donauinsel, aber das ist auch schon wieder ganz weit draußen. Aber du hast irgendwie so diese Schneckenhaus-Aufteilung. Das sind die Ringe, die gezogen werden. Und du weißt immer, wo du bist. In Berlin weiß ich nie, wo ich bin.
Ja, Berlin fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Fleckerlteppich, finde ich. Ja, so, du hast überall so kleine Ballungsräume und dann ist
das. Wir sind im Endeffekt meistens nur in Kreuzberg, glaube ich.
Und am Kotti.
Ich glaube, das ist in Kreuzberg.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Geil. Kennst du das? Kotti, Cottbuser Tor?
Na, sag mal dann
nicht. Wir sind einmal im Auto gefahren in Berlin.
Es sagen in so vielen Songs und so viele Leute so aus Berlin sagen, so, ja, lass Kotti treffen oder lass später noch Kotti gehen. Okay. Und wir hatten halt, safe fix. Und irgendwann sind wir im Auto gesessen und waren so, was ist eigentlich ein Kotti?
Wir haben so keine Ahnung gehabt, was das ist. Weil du kannst halt so in Berlin, hast du so wie bei uns so Share Now oder so irgendwas, hast du dort so die Ubercars, die du da mieten kannst, also kostet so fast gar nichts. Mhm. Du fährst irgendwie eine halbe Stunde rum und kostet dir so 5 Euro oder so irgendwas. Mhm. Was in Berlin nur chillig ist, weil du sonst halt öffentlich irgendwie eine Stunde irgendwo hinfährst. Ja. Und wir sind halt dann so entlang gefahren und sind so Richtung Kotti gefahren und irgendwann so am Weg hin haben wir uns gedacht, so, okay, was ist eigentlich der Kotti?
Ja, und was ist es?
Wo fahren wir da hin?
Eine U-Bahn-Station.
Ja, voll.
Also, okay.
Das ist halt einfach, du hast diese Tore dort, I guess, ich weiß
das
nicht.
Das ist das Cottbuser Tor, aber ich habe die Tore eigentlich nicht
das
gesehen.
Ist halt, das ist halt so ein Bogen, es ist halt so wie bei uns die U-Bahn-Bögen und ich glaube, das sind dort einfach die Tore.
Das ist auch so ein Hangout-Spot quasi.
Voll. Ja. Also im Endeffekt ist es, was für mich brutal an Berlin ist, ist, wie viel man halt dort sauft, weil man einfach die ganze Zeit wo ist, wo du gleich in den Kühlschrank greifen kannst, wegen den ganzen Spätis.
Ja, voll.
Und dann,
ja,
schon, hast du halt in den Bars, also wir gehen immer in den Trinkteufel, das ist auch so die Stammbar von unseren Freunden aus Berlin so. Und also ein Freund von uns hat sogar dort einen Sessel mit so einer Plakette drauf. Das ist so wirklich sein Sessel, da steht so sein Name auf einer Plakette eingraviert.
Okay, das ist geil.
In der Bar. Aber es ist halt brutal, weil du kannst halt drin rauchen und in Österreich oder in Wien hast du halt dieses, okay, nach 2 Bier stehe ich mal auf und gehe raus und rauchen und du hast immer dieses Aufstehen, da checkst du dann immer, wie besoffen du eigentlich schon bist. Aber wenn du halt einen ganzen Abend lang nur sitzt und rauchst und dich nie bewegst, Alter, wenn du das erste Mal aufs Klo gehst, scheppert es auf einmal so übelst durch.
Ja, das hat mir eh voll geflasht, als ich das erste Mal in Berlin war. Da bin ich halt auch spontan raufgefahren wegen Ferien, dies, das. Und eben bin ich einfach in so Metalbar rein und dann habe ich halt bei der Bar gefragt, so, yo, wo kann ich rauchen gehen? Und sagt er so, ja, da.
Ja.
Und so, oh, fuck, okay, safe. Cool. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen ein Fan vom draußen rauchen, weil ich finde es halt kacke, wenn du dann heimkommst und es feiert einfach alles so hart
nach. Ich finde auch, wie gesagt,
dieses immer wieder aufstehen. Du rauchst auch wie ein Loch. Es ist einfach, du rauchst eine nach der anderen, weil du nicht checkst, wie viel du rauchst
auf die ganze Zeit. Ja, voll. Du bist aber konstant am Tschüss.
Weil so, du hast eine fertig geraucht und dann merkst du so, okay, jetzt am Nachbartisch zündet sich einer wieder eine Zigarette an, jetzt kann ich eigentlich auch wieder eine rauchen. Also im Endeffekt ist nur eine Minute vergangen. So. Also es ist halt ein bisschen anstrengend, finde ich.
Ja, safe.
Ja, vor allem, du hast dann auch diese Ziegelstein-Chick-Packungen in Deutschland. Hast du die schon mal gesehen? Du kannst dir da so
50er-Packs.
70er-Packs, 50er-Packs.
Also in Deutschland gelebt
habe, das da kannst du Häuser bauen.
Okay, fix. Nein, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das klingt crazy. Das würde schon urteuer sein. Ich finde Chick generell schon sauteuer in Deutschland.
Ja, deswegen rauche ich immer nur, wenn ich was trinke.
Ja, fair enough. Ich glaube, so geht es aber die meisten. Ich kenne irgendwie viele Leute, die einfach sagen so, ja, wenn ihr jetzt zwei Bier Interesse habt, dann brauche ich Chick.
Ja, ist auch immer so, im Sommer macht es auch weniger Spaß, muss ich sagen.
Ja, wenn es so heiß ist, ist es danach.
Voll, ja. Was würdest du sagen, dass ihr dann generell oft in Berlin seid?
Jetzt nicht so. Also Urlaub machen wir jetzt nicht in Berlin. Wir sind halt quasi beruflich unter Anführungszeichen halt dort und dann chillen wir halt so ein, zwei Tage dort oder so. Ja, aber das reicht dann auch wieder.
Ja, Kreuzberg ist auch eine geile Ecke. Also kann man echt nichts falsch machen.
Dieses Jahr werden wir nur einmal dort sein. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, dreimal dort.
Ja, voll.
Das ist halt.
Ja, je nachdem, wie oft wir halt dort spielen. Oder
habt ihr den Amazon-Turm schon gesehen in Kreuzberg?
Na.
Das ist katastrophal. Die haben da wirklich, also in einer echt künstlerischen Gegend eigentlich, haben die diesen riesigen Amazon-Glasturm.
Achso, Amazon von Jeff Bezos Amazon.
Ja, ja, voll. Damn. So wirklich mitten in Kreuzberg, fetter Glasturm einfach.
Das ist einfach Büros oder was ist das?
Ja, Büros, dies, das und so weiter. Ist scheißegal, was da, man kann eh Homeoffice machen, aber ja.
Das ist einfach nur ein Turm.
Ist aber auch Flex, weil es gibt ja auch kaum Türme in Berlin, genau. Und dann natürlich.
Ja, das ist was.
Ich habe vorgestern mit einem Haarer gechillt, der kommt aus Mattersburg und wir sind zu einem Haus vorbeigegangen im 19.
Ja.
Und das hat so, was, 9 Stockwerke gehabt oder so irgendwas. Und er sagt zu mir, das ist das höchste Haus in Mattersburg. Weißt du, wie das bei uns heißt? Hochhaus.
Ich muss ehrlich sagen,
also die Dimensionen sind halt von Stadt zu Stadt unterschiedlich.
Ja, ist
es ist halt auch so,
wie
du gesagt hast, so der größte Berg im Burgenland, so 400 Meter hoch.
Kann man es dann noch Berg nennen?
Ja, im Burgenland schon.
Ja. I guess so. Was ich jetzt sagen, ja, ich meine, in Wien finde ich, also ich bin letztens von Tschechien runtergefahren nach Wien, so aus dem Norden an die Autobahn entlang und ich finde, es New Yorkelt irgendwie schon echt so ein bisschen, also wenn du dann halt bei der Donauinsel schaust, also die
Zinger, ja, das ist halt so die Donau-City jetzt, ja, die sie in Kaisermühlen hinbauen,
voll.
Die jedem auf die Nerven gehen.
Ja, literally, also.
Ja, ich bin kein großer Fan, ich bin in Kaisermühlen aufgewachsen, als es noch nicht da war.
Oh, okay.
Das war viel schöner und I hate it.
Gibt es die Kaiserwiese aber noch?
Natürlich gibt es die Kaiserwiese, die wird es immer noch
aber geben. Da ist jetzt einfach konstant immer Schatten. So
ja, es geht ja trotzdem, aber ich finde halt einfach generell, der DC Tower ist halt einfach hässlich. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat.
Okay, jetzt in seine Lore. Okay, sie bauen ja neben am DC Tower jetzt den zweiten
DC Tower.
Ja, ich weiß nicht, wie sehr ihr euch da reingeguckt habt, aber es war ursprünglich der Plan, dass der zweite DC Tower quasi spiegelverkehrt ist wie der erste, damit es so ausschaut, als wären die in der Mitte auseinandergerissen worden, weil das auf einer Seite grisselt. Also so griffelt. Und weil das aber über dem
Budget... Also sie bauen ihn vor den jetzigen quasi
hin. Na, auf der anderen Seite von der Reichsbrücke, glaube ich, hin, oder?
Ja, also eigentlich direkt daneben eigentlich. Also neben am jetzigen DC Tower. Und das Problem war halt nur, dass das Budget ausgegangen ist. Und deswegen wird das jetzt so ab und nur so komplett gerader, langweiliger Turm einfach. So nicht einmal irgendwie, jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, zumindest mit Aesthetic Glasfront oder so scheiße, sondern wirklich einfach nur so richtiger Standardturm.
Also nicht mal aus Glas, oder was?
Ja, also ich meine, es ist schon Glas dabei, aber es schaut halt langweilig aus. Ja, halt nicht einmal brutalistisch, aber langweilig, legit. Und der ursprüngliche Plan ist halt, war halt eigentlich ultra cool, weil es dann legit schon zumindest ein bisschen geil ausgeschaut hat, aber ja.
Ich muss sagen, ich bin verkackt. Nie dort. Also irgendwie juckt es mich gar nicht so sehr.
Keine Donauinsel.
Doch, aber dann fahre ich meistens über die Donaustadtbrücke hin.
Ja.
Und dann gehe ich entweder zu dieser, was sie jetzt neu gemacht haben, die mit dem Sand, die Piratenbucht, oder halt unten über die Brücke. Und ich finde halt auch, also.
Du kannst halt eher so der südliche Teil von der Donauinsel ist halt deutlich schöner auch. Da sind einfach weniger Leute.
Ja, voll, ist meistens weniger.
Und du kannst halt auch, es gibt halt so viele abgelegene kleine Buchten, wo man dann halt für sich selbst ist quasi. Das ist ganz geil.
Ja, und du kannst Wakeboarden gehen.
Das kann man auch machen, ja.
Ja, das ist ja nice. Fix. Mein ganz anderes Thema. Ich habe gesehen, ihr habt schon Musikvideos gemacht. Das würde mich voll interessieren, wie läuft denn bei euch so Videodreh ab?
Der letzte jetzt zu Wolke war das erste Mal, dass wir wirklich das alles so, wie wir es haben wollten, passiert ist.
Okay.
Also die ersten zwei Videos, Angst und Kinderzimmer und Gesichter, also vom ersten Album, die ersten drei, da war nicht so viel Input von uns selber, weil wir es auch...
Ja, Kinderzimmer war ja ein bisschen irgendwas eigentlich. So
generell. Voll, aber das war einfach, wir haben halt selber nicht wirklich gewusst, wie das geht. Und dann haben wir halt so mit dem Emil, der die ersten Videos gemacht hat, zusammengearbeitet. Und der hat dann irgendwie auch hat sich den Song angehört und mit dem haben wir dann gemeinsam halt so rumgedoktert. Mhm. Aber eigentlich hatten wir keine Ahnung von, wie kann man eine Kamera cool halten und was ist cool und blablabla.
Aber er hat schon coole Videos gemacht, also es sind schon echt geile Videos geworden, aber wir haben jetzt halt einfach nicht so viel Einfluss darauf gehabt, was da jetzt
fix
passiert. Bei Bellen war es dann ganz geil, weil es so DIY war, das ist viel mit Camcorder selbst gefilmt und dann der Arthur, ein Freund von uns, der ärgere Musikvideos auch macht für die meisten RapperInnen aus Wien.
Okay, ja, krass.
Also auch für Eddie Preis, glaube ich, das letzte hat er, glaube ich, gemacht. Und also das ist wirklich geiler Scheiß, so Arthur Plays heißt der. Und der hat uns dann geholfen innerhalb von einer Woche oder so, weil wir hatten zuerst ein anderes Musikvideo, das hat uns dann nicht gefallen, dann hatten wir kein Geld mehr.
Okay.
Und so, hey, kannst du uns innerhalb von einer Woche und mit einem Budget von 300 Euro ein Musikvideo fertig machen? Und er war so, ja, okay.
Safe.
Und jetzt bei Wolke haben wir uns halt von Anfang an ihn gewendet und uns richtig hingesetzt und gesagt so, ja, lass das machen. Das ist so einen großen Plan auch geschrieben, irgendwie den Song mehrmals durchgehört und so, was kann man bei welcher Stelle irgendwie machen.
Also ihr habt jetzt da wirklich, sage ich mal, Einfluss, was so Direction betrifft und so weiter. Also
bei Wolke jetzt auf jeden Fall. Ja. Und das ist eigentlich ganz cool, weil wir haben dann noch einen Spot gesucht, wir hatten halt eine Idee, irgendwas mit einem Auto und in einer Garage, aber wir wussten nicht wo. Und dann sind Alex und ich zu dieser Garage hinmarschiert, zu dieser Apollo-Garage, wo das Video gedreht worden ist. Und haben die Mitarbeiter dort gefragt, so, hey, können wir da drin was drehen? Und er so, ja, das können wir dir nicht sagen, musst du unsere Chefin fragen. Und dann sind wir schon wieder gegangen und waren so, okay, fuck, das wird's wohl nicht mehr. Und dann ist aber genau, als wir gegangen sind, die Chefin reingefahren mit ihrem Auto. Und dann hat der Mitarbeiter uns halt so darauf hingewiesen, dass das die Chefin ist. Dann haben wir gewartet, bis sie ausgestiegen ist, haben mit der geredet. Dann hat sie uns eingeladen ins Büro. Und dann hat sie gesagt, sie findet das eh cool, wenn mit der Garage irgendwas Orges auch passiert.
Safe.
Voll.
Egal.
Die war das ja hilfsbereit, also die wollten auch nichts haben dafür.
Oh, okay. Voll,
also sie haben halt oben halt normalerweise auch Autos stehen gehabt und sie hat halt gemeint, ja, sie wird halt einfach dem Platzwart sagen, dass sie halt einfach alle nach unten gehen sollen und dann haben wir halt den ganzen Space oben für uns.
Ah, das ist saugeil.
Für kein Geld.
Ja.
Das ist urgeil.
Voll, ja, das ist schon geil. Aber findet ihr dann diese Filmmenschen, also sind das dann einfach Homies von euch, die ihr schon kennt, oder läuft das übers Label, oder?
Okay. Das sind unsere Friends.
Ja, safe.
Man kennt sich in der Kreativbranche.
Ja, voll, ja. Es ist auch meistens immer sehr Connection-lastig, wenn man so kreativ unterwegs ist.
Ja.
Generell, wo ich jetzt schon Label erwähnt habe, bei was für ein Label seid ihr eigentlich?
Fat Penguin.
Sind nur andere Acts dabei,
die man vielleicht kennt? Andermals ist da, die Julia Effect ist dort, Buntspecht ist da. Salo ist jetzt auch dort.
Ja, Buntspecht kenne ich, die anderen haben wir jetzt nur leider nichts.
Andermals aus Linz? Damn.
Ja.
Salo ist schon so, der ist auch länger als wir schon unterwegs in der, in der Wiener Musik. Also er kommt aus Graz eigentlich, aber er wohnt schon lange in Wien.
Ja.
Dass du den nicht kennst.
Macht ja, ich muss
so
mich ein bisschen
generell, so Punky-Musik. So.
Nein, ich muss mich generell ein bisschen mehr so in die österreichische Musik reinfuchsen. Das war einer der Main-Gründe, warum ich halt den Podcast gestartet habe, weil ich halt einfach mich so ein bisschen mehr mit dieser Szene auseinandersetzen wollte, weil zum Großteil halt eigentlich, wenn dann eher so englische Mucke oder sowas.
Ja.
Sag mal, Großteil von Grindcore kommt aus USA oder England halt und sonst halt nur Tschechien, aber Tschechisch verstehe ich auch nicht.
Hast du nur Grindcore? Oder bist
nein,
du so,
ja, anders. Also prinzipiell so die Main-Genres, die jetzt her ist halt eben Metal-Punk-Rock. Mitte ist halt Grindcore und dann halt nur sehr viel Hip-Hop und Reggae jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr.
Okay. Wenn du Reggae hörst, was hörst du außer Bob Marley?
Ja, also Bob Marley hört tatsächlich gar nicht so viel.
Ich hör
sehr gern Sublime, das ist halt so ein bisschen... Ist halt auch so ein
Sublime?
Ja, Sublime ist eigentlich auch schon fast eine Punkband teilweise.
Ja, voll.
Ist halt so California 90s Skater-Reggae irgendwie.
Ja, so Bad Brains haben ja auch Power Reggae-Songs.
Genau, ja, voll.
Oder so Buster, ja.
Ja.
Die sind so
also,
geil.
Meinst du Ska-Pi oder was?
Ja, voll, shit, ja.
Aber das ist halt eine Ska-Band.
Ja, aber...
Also Reggae, also mir wurde letztes gesagt, ich kenne mich da nicht aus in Ska und Reggae, ich weiß es nicht, aber Reggae ist nur der Pop von Ska quasi. Also Ska ist das Original.
Ich würde eher sagen, dass... Na, was?
Wie hieß die Ska-Band von Manu Chao?
Manu Negra, ja.
Manu Negra.
Die sind auch geil.
Das ist auch eine Ska-Band gewesen,
okay,
oder? Ja.
Ja, es gab ja ein bisschen reingehört, aber da bin ich auch nur so bei diesen Standard-Ami-Bands der 2000er hängen geblieben. Also Suicide Machines kennt man irgendwie.
Ich finde auch Ska ein bisschen anstrengend auf die Dauer die ganze Zeit.
Ja, es war so eine dreimonatige Phase irgendwie und dann ist genau der Punkt gekommen, wie du es gerade gesagt hast, ich habe es auch nicht mehr hören können.
Ja, vor allem braucht man also, man hat dann immer so kurze Phasen, wo man es hört und geil findet und dann braucht man wieder ein bisschen Pause.
Voll. Ich muss sagen, ich habe jetzt angefangen, ein bisschen in Ska hier reinzuhören. Das ist schon geil, weil es ist
schon lustig.
Es ist schon Revolution.
Sagt euch ja Crackrock was? Das ist so ein bisschen, ja, voll, das ist so die krustigere Version von Ska. Also da gibt es eine Band, die heißt Leftover Crack.
Ach so,
ja, doch.
Ja, voll.
Ich wusste nicht, dass das
Crackrock Steady eigentlich.
Ja. Naja, voll mit unserem Namen natürlich, haben wir schon mal von der Band gehört. So.
Ja,
also,
voll.
Aber sagt man tatsächlich nichts. Ich habe nur gehört, dass sie nicht so super leibende Haare sein sollen.
Das Dizzer, der Sänger, der hat schon ganz viel Abuse-Fälle gehabt und so weiter. Also ganz, ganz, ganz unangenehme Sachen. Das war richtig bitter, weil ich war eins der Fan von denen und dann ist das halt so voll viral gegangen, diese News und so weiter. Und ich war so, ja fuck es, das Shirt werde ich erstmal nicht mehr anziehen.
Und heißt die Musikrichtung nur deswegen so, wegen der Band? Crack Rock?
Ich glaube, das ist tatsächlich deswegen. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, deswegen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, fact-checkt das gerne, aber ich glaube, dass das tatsächlich durch Leftover Crack entstanden ist. Weil die haben, also es war ja ursprünglich, hat die Band Choking Victim Carsten, also das waren ja so die gleichen Mitglieder irgendwie, ja voll. Die haben in die 80er gestartet.
Den Namen und dann.
Ja.
Oh,
ja. Ja, aber wobei zu der Phase von Talking Victim waren die Jungs echt nur korrekt, soweit ich es verstanden habe. Es ist dann erst eigentlich scheiße geworden, als dann der Stizzer eben Leftover Crack gegründet hat. Das ist dann ein bisschen später passiert. Ja, ist halt so. Na, und was ich sonst nur ganz gerne her zu der Frage fahre, ist tatsächlich Jungle. Ich finde Jungle so geil.
Jungle DMB einfach oder was?
Ja, vorher aber.
So den 90s oder so den neueren?
So konkret eigentlich einfach so PlayStation 2 Soundtrack Jungle. Also ich bin mit der PS2 aufgewachsen.
dieser Beetlebum-Dings, kennst du den?
Beetlebum?
Es gibt so ein Videospiel auf der PS2 nämlich, wo du eine Biene spielst und du musst halt andere Bienen abschießen und die haben einfach den craziesten Jungle-Soundtrack im Hintergrund laufen. Das ist crazy.
Geil.
Also so, bist du dann auch Fan von Prodigy oder ist dir das schon zu...
Ja, ist auch sehr geil. Ich habe jetzt noch nicht so viel reingehört. Ich meine, es ist halt ja so, Corona herum ist ja dann so die auf TikTok diese moderne Breakcore-Szene entstanden, die ja den Jungle so ein bisschen zurückgebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Da sind so ein paar Songs viral gegangen. Das ist alles sehr edgy und emo, aber sehr cool tatsächlich, sehr aesthetic. Und dann habe ich auf einmal vor diese Nostalgie-Flashes gekriegt, also diese Mucke gehört, weil ja dann wieder diese ganzen PS2-Spiele eingefallen sind, die ja gespielt, so Gran Turismo und so weiter, die haben ja alle so ein bisschen Soundtracks in die Richtung. Und
ich muss sagen, was mich am frühesten geprägt hat musikalisch, war so FIFA 2008, FIFA 2007.
Okay, was ist da für Musik drin gelaufen?
Also, es war eh so The Strokes und dann
Block Party, ja.
Doch, Block Party, so dieser 2000er Britrock, Das war einfach das erste Mal, dass ich gecheckt habe, so, ah geil, Musik kann auch so sein.
Aber Strokes sind aus New York. Aber
ja, voll, aber halt so diese Art von Musik, so The White Stripes waren da auch drauf.
Alter, ich liebe White
so
Stripes.
Diese
Libertine wahrscheinlich auch und sowas.
Safe.
Ja. Ich kann es
jetzt gar nicht mehr sagen. Ich kann mich nur erinnern, dass FIFA, wo Ronaldinho so gemacht hat, so auf dem Cover, dass er das Game, wo ich angefangen habe.
Egal. Hat sich irgendwelche Sachen in Gestiken.
Das hört man ja so. Er hat so seinen Mund so aufgemacht und so und so.
Jetzt hast du einfach nur Ohr gemacht.
Ja, voll. Also, keine Ahnung, das war halt Ronaldinho so einen lustigen Mund hatte auf dem Cover. Das war das FIFA, wo ich die geilste Musik gehört habe.
Ja, White Stripes waren bei mir so irgendwie der Startpunkt, was alles alles, was so Grunge und Punk und so weiter betrifft. Da hat mir mein Dad damals, ich glaube, da war ich 8 oder sowas, hatte mir halt das an einem Main-Album Elephant in die Hand drückt. Und dann war irgendwie Schicht. Also, das ist halt so ein Killer-Album.
Ich hatte ja auch mal eine White Stripes-Phase.
Ja, voll.
Schon eine sehr coole Band.
Geile Band
voll.
Auch. Schon sehr geil. Irgendwie geil gedrummt. So, ja. Ich weiß, das ist so viel. Also, ich habe das Gefühl, so in der Musik.
Simple halt.
Ja, ist ursimpel. In der Musikszene kriegt sie schon viele Hater.
Ja.
Was auch vielleicht dran liegen kann, einfach, dass sie eine Frau ist. So. Das ist ja auch 100%. Immer so ein Ding.
Ja.
Aber ich finde, sie hat so perfekt einfach gedrummt für die Songs. Voll. Das war einfach so urgeil.
Es passte einfach zum Vibe.
Es war einfach wichtig, dass irgendwie bei Seven Nation Army nur gemacht wird.
Na, generell, ich finde, es passt auch so gut zu dem rohen Style von Jack Black, Jack White. Weil er da dann teilweise seine Gitarre so aushängig hart verzerrt und er verstimmt es ja teilweise mit Absicht. Ja, also bei diesem bei diesem Doku-Film It Might Get Loud, da hat er gesagt, dass er vor einer Show manchmal auf seine Gitarre draufsteigt oder irgendwie so ein Scheiß, weil es dann besser klingt, dies, das.
Was ist dein Lieblings-Voice-Rap-Song?
Auf jeden Fall Black Math. Das ist, okay. Also der zweite Song, das ist der zweite Song auf dem Elephant-Album und der ist einfach nur schnell und hat in der Mitte so einen Breakdown, der tatsächlich schon so, eigentlich so ein bisschen nach Metal klingt. Ja. Also sie werden dann einfach langsamer und tiefer. Und das habe ich halt immer schon saugeil gefunden. Aber ja, also White Stripes auf jeden Fall sehr prägend. Gut, ja, wir bewegen uns langsam eh schon zum Ende des Podcasts zu. Was mich jetzt dann noch ganz gut interessieren wird, last but not least, wie schaut es denn bei euch so in der Zukunft aus? Was ist denn so geplant demnächst, musikmäßig, tourmäßig, dies, das?
Wir spielen dieses Jahr noch nicht, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt.
Ich schätze mal so in einem Monat oder sowas.
Okay, vorher. Wir spielen dieses Jahr noch eine Tour auf jeden Fall, ja. Wo wir in Österreich irgendwie Graz, Linz und Wien ab... Nein, Wien, ja, gar Wien nicht, nur Graz und Linz spielen. Und in Deutschland, genau, so die A-Städte, so Köln, Hamburg, Berlin und noch 9 andere oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr welche genau. Also genau, das steht noch an und so. Wir haben noch ein paar Songs auf Lage, die dieses Jahr noch rauskommen werden. Und dann schauen wir mal, was. Wir sind gerade ein bisschen in der Findungsphase, was Songwriting angeht.
Okay, fix, ja.
Voll.
Ja, vorher habt ihr ja vorher gesagt, dass das neue Album auch so ein bisschen, dass da ein bisschen mehr experimentiert worden ist und so weiter.
Ja, genau. Ja, und jetzt irgendwie so vielleicht back to the Essence gehen. Ich meine, das ist gerade, was wir jetzt gerade fühlen, aber vielleicht ist das in dem Monat noch schon wieder anders. Ja, also voll, die letzten Proben haben wir jetzt irgendwie so 3 Grunge-Nummern geschrieben, die wir eben so schnell eingeklopft haben im Proberaum.
Ja.
Voll.
Spielst du dann eigentlich, würdest du sagen, ihr spielst generell live eigentlich fast nur im deutschsprachigen Raum? Oder wart ihr ja schon mal so ein bisschen...
Wir waren schon 2-mal in Italien, aber das war in Südtirol.
Okay.
Ja, nein, bis jetzt nur...
Ja, man ist ein bisschen auf den Dachraum limitiert als deutschsprachige Band. Also außer du hast halt irgendwie Glück und machst so wie Pisse dann eine Amerika-Tour oder so.
Ja, gut. Das ist halt mega cool. Alter, die Geschichte mit Pisse war crazy. Ich habe die in Salzburg gesehen im Markt für 5 Euro. Und jetzt waren die in Wien, glaube ich, für 40 Euro oder so. Für 50 Euro. Ja, der Arena, ja, keine Ahnung. Also crazy, die sind so viral gegangen auf einmal. Ich glaube, das war ja Fahrradsattel, war das Song, oder?
Ja, der ist auf TikTok so geblowt.
Ja, voll.
Was lustig war, weil Pisse haben wir auch schon relativ früh gehört, weil Alex sie auf Soundcloud entdeckt hat. Ja. Und wir haben dieses Album, wo Fahrradsattel auch, sie hatten ja auf Soundcloud keine einzelnen Songs, sie hatten so 20 Minuten das ganze Album.
Ja, genau. Rücken,
Winter 1
und 2. Genau, ja, voll.
Und das haben wir als urgefeiert mit so 18, 19, als das irgendwie so 1000, 2000 Streams hatte und dann halt irgendwie während Corona
ist das einfach extrem groß geworden.
Was, Pisse hat so 10 Millionen Plays auf Spotify.
Ich war ultra verwirrt.
Ja, nein, damals hatten sie auch noch nichts auf Spotify, sie hatten nur über irgendeine Compilation irgendwas, ist Fahrradsattel, glaube ich, drauf gewesen oder so irgendwas. Und erst, was sie gemerkt haben, glaube ich, dass das irgendwie auf TikTok, ohne dass sie einen Einfluss drauf hatten, sondern einen Hype hatte, haben sie dann halt alles auf Spotify hochgeladen.
Vor allem das Lustige ist so, ich habe mir dann ein bisschen die TikToks dazu angeschaut, was das so getrennt hat. Das waren ja lauter Amis, die den Text nicht verstanden haben, sondern so irgendwelche Influencer-Dudes und Girls, die halt einfach so lustig dazu getanzt haben, während ich so, ich möchte dein Fahrersattel sein.
Ja, so. Ja, der Song klingt halt einfach quirky auch irgendwie. Aber ich hab das halt crazy gefunden, so... Ich bin halt eines Tages einfach so im Bett und schaue zu Brainrot und dann sehe ich eben einfach so fettes virales Meme. Es läuft einfach Pisse im Hintergrund. Ich muss die habe ich doch vor 2 Jahren im Keller gesehen in Salzburg, Alter, was ist da los? Aber
die sind ja auch schon ein bisschen älter, oder? Die sind doch schon so in ihren 30ern.
Ja, also jetzt zwar nicht sehr alt, aber die sind sicher auch schon ein bisschen länger dabei.
Die sind doch sehr vorsichtig, was sie von sich preisgeben. Also sie geben eigentlich gar nichts von sich preis. Ich glaube, sie nennen sich auf der Bühne alle gleich.
Ja,
mich richtig erinnere.
Nein, die haben also interessante Bühnenpräsenz gehabt. Also da hat es so einen Song gegeben, den wollten irgendwie alle hören, Work-Life-Balance, und dann hat die Crowd immer Work-Life-Balance geschrien. Balance. Also so von wegen spielst du den Song. Und die haben einfach gemeint, so ja, halt's euch am Maul, wir spielen jetzt unser Set und nicht halt den Song, den ihr spielen wollt. So, das war irgendwie echt witzig.
Das ist egal. Ja, das ist so ein bisschen die gellige Attitüde.
Ja,
so,
voll.
Einfach drauf scheißen.
Vorher. Ja, das war schon ganz witzig.
Aber das Krise ist halt dann auch, wenn du halt 40 Euro für ein Ticket verlangst, dann noch voll drauf zu scheißen.
Ja, ist
halt auch so. Wenn du 5 Euro für ein Ticket verlangst, dann wirklich so, halt der Maul, wir spielen, was wir wollen.
Ja,
5
voll,
Euro
ja.
gezahlt, um hier zu sein. So, ja. Wir waren so teuer wie so ein Bier.
Ja,
so,
ja,
wir spielen jetzt, was wir wollen.
War schon crazy. Aber gut, genau, was ich abschließend nur sagen wollte, die Streak geht weiter. Es ist jetzt tatsächlich schon der vierte Gast und das vierte Mal, dass ein kleines Goodie mitgenommen würde als Gewinnspiel, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe.
Sehr voll.
Jetzt ein Shirt dabei.
Ich habe ein T-Shirt mitgenommen, aber ich habe es draußen.
Ja, passt schon. Machen wir das, ja.
Hier ist es.
Ja. Aber wie immer, eben, es wird wieder einen Insta-Post geben für die Episode und unter diesem Insta-Post gibt es dann die Chance, ein Leftover-Shirt zu gewinnen. Ansonsten bin ich mit meinen Fragen durch. Es hat mich voll gefreut, dass du da warst. Und ich wünsche euch nur das Beste und ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke.